Das bringt mich auf die Frage, was du mit dem Begriff Nachhaltigkeit verbindest. Die habe ich mich vorhin vergessen zu stellen, muss ich zugeben, Franz. Ich denke einmal an den Wald, wo man nur so viel ernten sollte, wie nachwächst, damit auch die nachfolgenden Generationen noch was davon haben. Und dein Beispiel war ja schon gerade ein sehr nachhaltiges, dass ein technisches Gerät einfach nochmal weiterverwendet werden konnte, ohne dass man es ja, hat ersetzen müssen.
Absolut, und auch eben dieses Grandergerät, das baust du einmalig ein und hast einfach diese Vorteile, ja, ich sage jetzt mal 38 Jahre lang plus X. Okay, sowas ist, es gibt nichts Nachhaltigeres in diesem Sinne. Ich spare mir Chemie ein und gebe dem Wasser einfach dadurch weniger belastetes Wasser zurück. Ich habe eine große Brauerei hier im Allgäu und die sparen sich in der Flaschenreinigung pro Jahr über 50.000 Euro an Chemie ein. Laut Aussage Brauerei. Mich freut es ungemein, denn das sind 50.000 Euro weniger Chemie in der Umwelt. Und das ist für mich nachhaltig.
Und das ist vor allem dadurch, dass das Wasser bei der Reinigung die hohe Qualität hat oder dass das Bier, was wahrscheinlich ja auch schon mit dem Wasser hergestellt wurde, da schon sauber war oder einfach die Summe aus beiden zusammen.
Nö, da geht es einfach in der Flaschenreinigung, geht es natürlich nur um die Lösungskraft. Da geht es nur darum, die Flaschen, die zurückkommen, wieder sauber zu machen. Im Bier selber hat es natürlich andere Ursachen, also die oder andere ja, Erfolge. Die Brauereien, die Braumeister, die das verwenden, berichten von weniger Gärzeit, von längerer Haltbarkeit, von runderem Geschmack vom Bier. Und es zeigt auch, dass diese Brauereien, manche haben es schon über 20 Jahre, einfach über diese Dauer richtig Erfolg haben. Das sind Brauereien, die einfach, ja, es läuft einfach.
Okay, sehr schön. Ich habe sogar gelesen, dass die Haltbarkeit länger sei. Also früher war ja auf Bier nie ein Haltbarkeitsdatum drauf, mittlerweile haben sie ja eins drauf. Das haben die auch beobachtet, dass praktisch dann mit der anderen Wasserqualität das Bier länger genossen werden konnte.
Genauso ist es, ja. Es
Okay.
bleibt einfach länger haltbar. Und
Spannend.
so ist es auch mit dem Trinkwasser. Wenn du im privaten Haus dieses Gerät installiert hast und tust in eine Glasflasche das Wasser einfüllen und lässt es einmal eine Woche, einen Monat, ein Jahr, 10 Jahre stehen, die Erfahrung ist das, dass dieses Wasser nicht verkeimt. Es ist eine ganz beeindruckende Sache. Und wir lassen auch das Wasser ein bisschen stehen, wenn es aus dem Hahn kommt, in der Karaffe ein bisschen ja, reifen lassen, sagen wir. Es bekommt dadurch noch einen etwas runderen Abgang. Und man spürt es einfach, es lässt sich deutlich leichter trinken.
Stark. Beeindruckt. Und ein anderes Praxisbeispiel hast du mir noch geschickt aus der, ich sag mal, Industrie, in Anführungszeichen, dass auch bei der Erzeugung von Lebensmitteln tatsächlich die Pflanzen besser wachsen, also dass es mehr Erträge gibt oder ist einfach die Zusammensetzung der Pflanze dann anders oder was passiert da?
Nein, es ist einfach so, wenn man die mit, es ist einfach so, wenn man diese Pflanzen gießt mit belebtem Wasser, dass sie ein besseres Wachstum bekommen. Und da gibt es auch tolle Studien über Gemüse und so weiter, wo man dann wirklich festgestellt hat, dass das Wachstum deutlich besser ist, meist ohne Dünger, ohne künstlichen Zusatz. Und das sind natürlich sehr oft Biohersteller, die da auch auf diese Nachhaltigkeit einfach Wert legen.
Sehr schön. Super. Vielleicht ein bisschen eine Fadenverlust, muss ich zugeben. Ich muss mal wieder einen Blick aufs Skript werfen, weil ich finde es so beeindruckend, muss ich zugeben, was mit diesem kleinen, in Anführungszeichen, Gerät da bewirkt werden kann, dass es praktisch in so viele Richtungen, so viele tolle ja, Einflüsse hat. Vielleicht gehen wir nochmal auf das ein, dass jetzt mal abseits der Hausinstallation, du bist ja auch Paraglider und viel in der Natur unterwegs und genießt es ja auch sehr und hast diesen Ausspruch mal auf der Bühne gesagt, dass Wasser für dich das WLAN der Natur ist. Magst du da nochmal drauf eingehen, wie du zu dieser Erkenntnis gekommen bist?
Ja, sehr, sehr gern. Meine große Leidenschaft, wobei Leidenschaft ist hört sich aus an, wie wenn es Leiden schaffen würde. Es ist genau das Gegenteil. Es schafft Vergnügen, diese große Vergnügen schafft. Ich gehe viel auf die Berge, fahre natürlich auch mit der Bahn hoch und mit dem Paraglider, wenn ich da abhebe, dann versucht man natürlich so hoch und so weit wie möglich zu fliegen. Und da, ja, da kommen mir oft Gedanken, gehen mir durch den Kopf. Man kriegt einen anderen Blickwinkel für diese ganze wunderbare Welt. Ich suche die warmen Thermikaufwinde und drehe da auf bis an die Wolke. Und wenn ich ganz genau hinschaue, dann habe ich überall Wasser um mich herum, Luftfeuchtigkeit. In der Wolke kondensiert sie dann. Und wenn es dann abregnet, dann habe ich in der Luft nichts mehr verloren. Dann schaue ich, dass ich der Wolke aus dem Weg komme. Und du siehst aus der Luft die vielen Seen im Allgäu und die Flüsse. Und in den Bergrinnen laufen die Bäche runter. Und es gibt Täler, wo du einfach siehst, wie das Quellwasser aus dem Boden sprudelt. Und wenn ich genau hinschaue, dann verbindet uns dieses Wasser mit allem auf dieser Erde. Wir haben Luftfeuchtigkeit, das geht rund um die Erde und wir haben Verbindung dadurch mit Pflanzen, mit Tieren. Und wenn uns das bewusst ist, dann gehen wir vielleicht anders mit unserer Pflanzen- und Tierwelt um. Ganz großes Thema zurzeit die Tierhaltung, die Massentierhaltung. Für mich ein genauso großes Thema sind unsere Waldplantagen. Dir ist bestimmt Peter Wohlleben ein Begriff, der sagt, ja, die Pflanzen, die Bäume kommunizieren. Und ich sage, die Bäume, alle Pflanzen, die kommunizieren übers Wasser. Das ist diese Verbindung, die auch wir alle haben. Und wenn man sich viel in der Natur aufhält, in der Natur begibt, dann bekommt man auch ein anderes Verhältnis dazu, ein anderes Gespür zu dieser ganzen Geschichte.
Ja, da gebe ich dir recht. Der Peter Wohlleben, ich glaube, ihn habe ich einmal im Podcast bisher gehört, der ist ja selber mal Förster gewesen, hat er dann für sich erkannt, ich weiß, ich kriege den Begriff zusammen, dass Förster für ihn ja mittlerweile wie ein Baummetzger praktisch, diese Bezeichnung hat er da verwendet, in seiner Vorstellung ist. Und in dem Zusammenhang fällt mir auch ein, es ist ja auch gar nicht erklärbar, wie der Baum es überhaupt schafft, das Wasser bis oben in die Krone hochzubekommen. Das ist eigentlich mit dem, ich sag mal, physikalischen Erkenntnissen, die wir im Augenblick haben, rein wissenschaftlich auch nicht erklärbar, wie das Wasser da oben ankommt. Aber trotzdem sehen wir, es funktioniert ja. Der Baum schafft es, dass er da oben seine Blätter versorgt und auch da das Wasser hinkommt. Und das finde ich tatsächlich total spannend.
Genau so ist es. Das ist eine hochinteressante Geschichte, was da in der Natur abgeht. Und der Baum verwendet für sich selber ja nur 10-20% von diesem Wasser. Ein Teil verdunstet und ein Teil gibt der Baum wieder an seine Umwelt über die Wurzeln ab, angereichert mit Mineralien. Der Peter Wohlleben sagt, das ist dieser, wie sagt der Sprudel oder Mineralien? Ja, mir fällt das der Ausdruck nicht ein. Ja, auf jeden Fall angereichert gibt es der Baum an die Pflanzen, an die Pilze und so weiter, an das Umfeld ab.
Aha, ach, das heißt, der Baum reichert das Wasser an und natürlich, wo kriegt er denn die Mineralien her? Aus der Luft oder wo holt er sich die wiederum her?
Irgendwo? Ich bin mir nicht sicher, ob der Peter Wohlleben das auch weiß, aber er ist wohl sehr, sehr belesen. Und da gibt es auch einen Erwin Thoma, vielleicht hast du von dem auch schon mal was gehört, könnte für dich auch ein ganz interessanter Gesprächspartner sein. Ein unglaublich nachhaltiger Mensch, auch Förster in seinem ersten Leben, könnte man sagen. Und auch er vertritt genau diese These.
Sehr schön, habe ich mir aufgeschrieben. Danke, Franz. Lass uns nochmal kurz in unseren Körper reingehen. Wir waren gerade im Körper des Baumes drin. Dieses Wasser, das hatte ich mir auch noch aufgeschrieben und als Frage notiert, hat ja in unserem Körper tatsächlich auch gewisse Eigenschaften oder ist auch in der Lage, praktisch auf Zellebene uns zu helfen, dass unser Stoffwechsel tatsächlich dann besser funktioniert. Wahrscheinlich gibt es da auch wieder keine abschließende Erklärung, warum das so ist, aber mich würde mal interessieren, was tatsächlich dann da festgestellt wird, was besser läuft.
Nö, es ist so, das weiß man schon, Wasser ist der wichtigste Transporteur im Blut für die Mineralien zur Zelle und für den Abtransport der Stoffwechselendprodukte. Und ein großes Thema da dabei ist ja auch immer wieder Kalk, wo die Menschen jammern, so viel Kalk ist im Wasser, und Kalk ist letztendlich nichts anderes als Calcium und Magnesium. Und wenn ich sehr kalkiges Wasser trinke und der Kalk hat eine runde Struktur, dann fällt mir das auch nicht schwer. Und das, was zu viel ist, scheidet der Körper wieder aus, dass sich eben dieser Naturmechanismus, der funktioniert. Und wir können uns da wirklich auf die Natur verlassen, da ist für alles gesorgt.
Okay, sehr schön. Und das habe ich vorhin vergessen zu fragen, kann man diese Geräte dann auch wirklich überall ins Wassersystem einbauen, oder sagst du, nee, also in den Regionen, da ist es, ich habe es im anderen Podcast mal mitbekommen, dass es ja in gewissen Ländern das Trinkwasser sehr viel mit Chlor angesetzt oder angereichert ist, damit es haltbar gemacht wird. Ist das da auch noch anwendbar, oder ist das eher da schwierig, sowas dann überhaupt aus der Leitung zu trinken, selbst mit einem Gerät?
Es ist so, es gibt Regionen, da fließt das Wasser, also auch in Deutschland gibt es solche Regionen, da geht das Wasser durch den menschlichen Körper und dann übers Abwasser in die Kläranlagen und wird da wieder zu Trinkwasser aufbereitet. Und das ist genau, da kommt diese Diskussion her, über die Medikamenten und Hormone und so weiter, Rückstände, die im Wasser sind, sehr berechtigt. Und in diesen Regionen, das ist zum Beispiel im Ruhrgebiet, kommt man, wenn man das Wasser trinken will, um eine Filterung nicht drumherum. Mhm. Es gibt auch große Wasserversorger im Ruhrgebiet, die ihr Wasser schon in ganz großem Stil selber filtern. Okay. Das ist natürlich dann leeres Wasser, hat natürlich nicht diese Qualität von einem Quellwasser oder Wasser mit Mineralien, das in einem guten Zustand ist. Aber ich habe halt keine Schadstoffe mehr drin oder nur ganz, ganz, ganz wenige. Und man muss natürlich auch dazu sagen, zu den Schadstoffen, man ist heute imstande, kleinste Mengen auch an Blei und an diesen Dingen aus dem Wasser zu analysieren. Das war natürlich vor 100 Jahren nicht möglich. Und kleinste Mengen auch von Blei ist in ganz vielen Wässern, was überhaupt in dieser Dosierung keine Rolle spielt. Also wir sind da schon ein bisschen überempfindlich auch mittlerweile. Und es steckt natürlich auch ein großer Industriezweig dahinter, die das Wasser filtern, und die leben natürlich von der schlechten Wasserqualität. Das ist natürlich die Kehrwende. Und darum muss jeder für sich selber das genau anschauen, und da nutzt oft der Anruf bei den Wasserwerken, wird unser Wasser wieder in der Kläranlage wieder zu Trinkwasser aufbereitet. Mhm. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das schon ein sehr, sehr positives Indiz, mhm, dass man das eigene Wasser wirklich trinken kann, denn die deutsche Trinkwasserverordnung ist eine der schärfsten überhaupt der Welt. Und wenn das nach der deutschen Trinkwasserverordnung aus dem Hahn kommt, dann kann man sich schon darauf verlassen, dass die Qualität nicht schlecht ist.
Mhm. Ja, das glaube ich dir. Also ich habe ja auch lange Zeit bei den Stadtwerken Flensburg gearbeitet, und ich kenne den Kollegen sehr gut, der für das Wasserwerk zuständig war, und bei dem bin ich mir auch 100%ig sicher, dass der alles einhält, was da an Regeln da sind. Das war ein ganz gewissenhafter Chemiker, der auch das Labor geleitet hat und da wirklich immer sehr darauf bedacht war, dass das sehr gut ist. Und er hat mir häufig gesagt, dass, da ist er auch ganz stark von überzeugt, dass Wasser das Lebensmittel ist in Deutschland, was am intensivsten überwacht und kontrolliert wird. Und da war immer wirklich ganz penibel dabei. Wobei jetzt das Flensburger Wasser nicht zu mir nach Rendsburg kommt, aber ich glaube auch die Rendsburger Kollegen hier machen das auch ganz gewissenhaft.
Also wenn ich da ein bisschen was dazu sagen darf, alle, die ich kenne, die in den Wasserwerken Verantwortung tragen, sind mit so viel Herzblut dabei. Die geben wirklich alles für ihr gutes Wasser. Man muss da wirklich mal ein Riesenlob aussprechen. Denn das geht so in allem unter. Und man kritisiert heute sehr, sehr schnell, wenn mal Wasser geklort wird. Das sind die Leute, denen das am allerpeinlichsten ist. Die wollen wirklich der Bevölkerung einfach das allerbeste Wasser zur Verfügung stellen, was möglich ist. Und ja, die haben meinen allerhöchsten Respekt.
Ja, das stimmt. Bin ich bei dir. Franz, ich komme schon zum Ende. Ich sage vielen Dank für das sehr schöne Interview. Ich glaube, wir könnten noch Stunden weiter erzählen und auch in die Tiefe gehen. Mir war es wichtig, heute einmal so einen Überblick zu haben. Ich bin begeistert von dem, was du mir erzählt hast. Ich selber bin eigentlich vor der Entscheidung, das Ding hier einzubauen. Ich muss das mit meiner Frau nochmal besprechen, weil das wieder 2000 Euro sind, die man da investieren darf. Franz, gibt es irgendwas, wo du sagst, Mensch, das haben wir jetzt ausgespart, das muss heute noch erzählt werden, oder sagst du, du hast soweit alles erzählen können, was dir zum Thema Wasser wichtig ist?
Gut, eines habe ich mir noch aufgeschrieben, was eine tolle Geschichte auch ist, zum Beispiel in Heizkraftwerken. Die Blockheizkraftwerke und die Heizkraftwerke werden immer mehr, immer größer. Die Fernwärme ist ein Riesenthema. Und wir haben da mit Grander, mit diesen Prozesswässern, mit diesen Prozesswassergeräten sehr, sehr, sehr gute Erfolge, wo man mit viel, viel weniger Chemie dieses Prozesswasser in einem sehr guten Zustand halten kann. Und ja, dasselbe wie im ganz kleinen, im Privathaus, so ist es eben auch in den großen Fernwärmezentren, also die quasi ganze Ortsteile und so mit Wärme versorgen. Aha. Man hat einfach eine gute Wasserqualität und eine gute, ja, Schwingung im Wasser. Positives Wasser, sage ich einfach mal.
Das ist ein spannendes Thema. Wie der Zufall es will, war ich ja jahrelang Vorsitzender des Expertenkreises beim AGV. Das ist der Fernwärmeverband in Deutschland. Ich kenne gefühlt jeden Kraftwerksbetreiber, also Heizkraftwerksbetreiber in Deutschland. Also da können wir gerne nochmal sprechen, wenn du da vielleicht auch mal dort einen Vortrag halten möchtest in dem Gremium. Da sind meistens 15 bis 20 Teilnehmer dabei, die das für sich dann ja bewerten können. Und ich bin bei dir, das ist ein Riesenthema. Auch das haben wir natürlich in Flensburg bei den Stadtwerken gehabt, die Kesselwasseraufbereitung, und das ist ein Riesenprozess. Und wenn man da was einsparen kann, das ist tatsächlich für einen Heizkraftwerksbetreiber gleich hochinteressant, weil er da sehr schnell natürlich dann durch die weniger eingesetzten Chemikalien Geld einsparen kann. Das ist hochgradig spannend. Aber da können wir gerne nochmal drüber sprechen. Tolles Thema.
Ganz genau so ist es. Und dieses Prozesswasser muss man ja irgendwann dann entsorgen. Und je mehr Chemie drin ist, du weißt es selber, um das größer werden die Probleme. Und da hast du natürlich mit dieser Grande Wasserbelebung Riesenvorteile.
Ja, das glaube ich dir. Super, Franz. Dann sage ich vielen Dank fürs Interview. Hat mir sehr viel Spaß gebracht. Und dir wünsche ich alles Gute. Und wir sprechen gleich nochmal im Nachhinein.
Ja, liebe Klaus, ich danke dir ganz herzlich. Es hat mich auch sehr gefreut, dich kennenzulernen in diesem Experten, wie hat es geheißen?
Experten. Wir haben uns ja im Prinzip Hermann Scherer kennengelernt. Da haben wir ja beide eine Ausbildung genossen und da.
Genau. Wie genau. Und da waren lauter Experten von ihrem Bereich und du als Nachhaltigkeitsexperte. Und darum ist es mir eine Riesenfreude. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich glaube, du hast das Herz auch auf dem rechten Fleck, das spürt man. Und du, ja, ich wünsche dir einfach auch alles Gute bei allem, was du machst. Und es hört sich auch sehr gut an, deine Podcasts. Und ich kann es nur jedem empfehlen, sich das anzuhören.
Super. Vielen Dank, Franz.
Gerne.
Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
Im Podcast mit Franz Zimmermann habe ich ganz viel über Wasser gelernt. Schön fand ich, dass die Natur ja eigentlich mit dem Quellwasser das optimale Wasser für uns vorgesehen hat. Da ist nämlich alles drin, was der menschliche Körper braucht. Dann habe ich mir den Spruch notiert, das Große verstehen wir nicht und das Kleine, das sehen wir nicht. Das heißt, wir dürfen die Verbindung zur Natur wieder aufbauen, um ja das Schöne auch auf dieser Welt zu erblicken. Und dann habe ich mir vier Vorteile aufgeschrieben, die durch belebtes Wasser erreicht werden. Es kann zum Beispiel im Gärprozess einfach besser wirken. Die Lösungskraft von belebtem Wasser ist besser. Das heißt, wir müssen weniger Putzmittel einsetzen, was ja auch wieder nachhaltig ist, weil es die Umwelt schont. Belebtes Wasser verkeimt nicht mehr. Also das kannst du dann ewig stehen lassen und es bilden sich da keine Keime drin. Und wenn man es im Prozesswasser einsetzt, entsteht weniger Korrosion. Also das sind mal 4 exemplarische Vorteile, über die wir gesprochen haben. Ich bin mir sicher, es gibt noch viel mehr Vorteile. Dann habe ich verstanden, dass Trinkwasseraufbereitung nur dort sinnvoll ist, wo das Trinkwasser durch aufbereitetes Abwasser gewonnen wird, wie zum Beispiel im Ruhrgebiet, um dort dann ganz gezielt Medikamenten- oder Hormonrückstände zu entfernen. Ansonsten ist das nicht notwendig. Also wenn es natürliches Wasser ist, dann braucht man das nicht zu machen. Und dann fand ich es am Ende schön, dass Wasser alles auf der Erde verbindet. Deswegen nennt Franzis das WLAN der Natur. Und das fand ich auch ein sehr, sehr schönes Bild. Ich bin mir sicher, dass euch die heutige Podcast-Folge zum Thema Wasser gefallen hat. Und wenn ihr mir Rückmeldung dazu geben könnt, könnt ihr das gerne auf Instagram tun. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Nachhaltig reich.
Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten.
Und mehr Möglichkeiten findest du im www.klaushartmann.de.